Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Ein super Montag, wenn eure Hunde Hunger haben, dann könnt ihr Nachschub ordern, Sarah. Bei Pets Daily haben wir 25% auch heute wieder. Mhm. Wir haben nochmal verlängert. Es ist verrückt, aber es ist so. Danke an Pets Daily dafür. Ihr müsst einfach nur Folgendes tun. Das kann Sarah euch erklären, weil sie ist so ein Internetfuchs.
Oh, ich. Also www.petsdaily.de und den Code Hundeliebe eingeben.
So einfach ist das. Zack. Und schon habt ihr auf die Erstbestellung 25%. Genau, habt Spaß dabei und jetzt geht's los mit unserer neuen Folge. Ja, schön, dass es einen Montag gibt, wo wir auch dieses Mal tierärztliche Beratung haben, Sarah, später in unserer Folge. Sabrina, Tierärztin bei Pets Daily, ist wieder mit dabei und ihr habt bei Instagram, bei unserem Account, der will nicht nur spielen, viele Fragen zur Zahngesundheit gestellt, krasserweise. Und da werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen. Aber bevor wir auf die Zahngesundheit eingehen, erstmal einen schönen guten Morgen nach Kölle. Und wie ist es mit Boogie und Mika und der ganzen Familie? Aber Mika ist ja, wird ja langsam, aber sicher sehe ich ein totaler Social Media Star.
Guten Morgen, Mike, aus Köln nach Hamburg. ja, Mika ist toll. Mika ist toll. Also ich, ich bleibe meiner Linie treu. Die Tierschutzhunde sind halt einfach am Ende die coolsten für mich. Ne? Also wahrscheinlich nicht für jeden, aber ich bin bei Mika wieder genau da. Verliebe mich in genau die Dinge, die ich immer so toll finde bei den Hunden, die einfach vielleicht schon eine Vorgeschichte haben, die bringt halt wieder frischen Wind bei uns rein, die ist wieder ganz anders, die ist wieder besonders und man muss gucken, wie man irgendwie zusammenwächst, was ich halt immer so spannend finde. Und sie kommt hier prima an und ist ein echter Goldschatz. Die ist richtig toll und so gelehrig. Ich habe jetzt letzte Woche mit der Hundeschule angefangen, also mit dem Training angefangen, ganz kleine Einheiten, Sitzplatz, und dann angefangen, den Rückruf zu üben. Und die macht so prima mit. Die ist echt, die lernt so schnell. Die ist so dankbar um diese Aufgaben. Das ist echt mega toll.
Gibt es denn in der Fülle der ganzen super Momente einen besonderen Hundemoment der Woche?
Ja, der ist allerdings gar nicht super gewesen. Mein Hundemoment der Woche. Ich habe einen völligen Ausraster gehabt am Feldrand. Ich bin schier durchgedreht, ja doch. Ich will jetzt mal ehrlich sein. Und zwar begegnete mir gestern auf meinem wunderbaren Sonntagsspaziergang, wo wir schön Rückruf gearbeitet haben und so weiter, eine außergewöhnlich unsoziale Person. Und mir ist voll der Kragen geplatzt, war Mike. Ich bin, ich sehe die so auf 200 Meter. Zwei Frauen mit zwei Hunden. Und weil ich Mika ja noch gar nicht einschätzen kann, kommt die dann immer an die Leine. Weil ich einfach die Situation erstmal, und ich habe festgestellt, sie hat große Konflikte, wenn wir Artgenossen treffen. Also nicht, sie hat kein Problem mit den Artgenossen, aber ich merke, wie stark sie das verunsichert und ich habe ja keine Lust, dass sie da irgendwie in eine missliche Lage gerät. Also kommt sie an die Leine und dann kann ich das immer auf den Moment abschätzen, wie oder was wir machen. So, jetzt sehe ich also diese zwei Frauen mit diesen zwei Hunden, ein sehr großer Neufundländer und der andere so ein mittelgroßer Mischling-Schäferhund auf uns zukommen. Und nehme ganz symbolisch meine Hunde an die Leine, so wie man das so macht. Das ist ja letztendlich so eine Art Bitte und Aufforderung an mein Gegenüber, das genauso zu machen. Das sah sie allerdings anders. Und dann stürmte ihr Neufundländer also auf uns zu. Plötzlich rannte der los, wie die das so machen, und blieb so auf 20 Meter vor uns stehen. Und ich winkte der Frau so zu, so nach dem Motto, kannst du vielleicht mal was machen? Und die winkt ganz freundlich zurück.
Guck mal. Ja. Nette Frau.
Ja, super, ne? Und dann Mika fing schon an durchzuknallen, war schon am Wimmern und am Schreien, weil die hat dann wirklich in dem Moment echt Panik gehabt. Irgendwie Boogie überlegte, okay, was machen wir jetzt? Stellte sich schon hinter mich, damit sie nicht reagieren muss. Ja, und dann stürmte der halt weiter. Dann ging er wieder los und mit großen Schritten auf uns zu. Dann habe ich halt die Boogie von alleine gemacht, damit die da, weil an der Leine ist natürlich ganz schlecht. Und dann ist sie halt hin, hat den einmal zurechtgewiesen, das hat den einen Mist interessiert, was die gesagt hat. Oh. Ja, und dann ist er direkt zu uns hin und hat angefangen, uns zu verbellen. Und ich habe versucht, ihn wegzuschicken. Das hat ihn wenig beeindruckt. Genau wie das Boogie ihn wegschicken wollte, hat ihn auch nicht beeindruckt. Ja, und die Frauen kamen immer näher und irgendwann mal rufe ich, würden sie vielleicht mal ihren Hund an die Leine nehmen? Warum denn? Ich sage, ja, weil der uns hier anpöbelt und ich sie bitte, dass sie den bitte an die Leine nehmen. Ja, aber der macht nichts. Ich habe gesagt, in welcher Welt lebe ich denn falsch gerade? Der steht doch hier und pöbelt mich gerade an. Der bellt uns doch gerade an. Können Sie denn sagen, der macht nichts? Wo fängt denn bei Ihnen was machen an? Wenn der mich angreift, der pöbelt mich doch gerade an. Sie sehen doch, dass der kleine Hund hier gerade panisch ist. Ich kann ihn nur nicht von der Leine lassen. Die ist gerade aus dem Tierschutz. Ich kann es nicht drauf ankommen lassen. Würden Sie bitte Ihren Hund an die Leine nehmen? Nö, der macht nichts. Ich sage, boah, Sie sind sowas von unsozial. Ja, und dann habe ich angefangen, wirklich zu schimpfen mit der. Das hat die aber auch genauso wenig interessiert wie ihren Hund.
Komisch, ne?
Manchmal. Mein Fazit am Ende, und das habe ich ja auch gesagt, ich habe gesagt, ich weiß eigentlich auch, warum sie ihren Hund nicht zu sich gerufen haben, weil der eh nicht kommen würde. Das wird wahrscheinlich das Problem sein. Gehen Sie mal weiter, machen Sie Ihr Ding. Wenn Sie mir hier nochmal begegnen, melde ich Sie aber dann auch. Boah, hab ich mich aufgeregt, Mike. Boah, ich habe mich so aufgeregt. Das war so, das ist so genau beispielhaft für alle die Hundehalter, wo man nachher halt hört, die benehmen sich alle nicht. Die Hunde haben die haben ihre Hunde nicht im Griff, die Hunde machen, was sie wollen. Wenn ich mir vorstelle, hier bei mir in der Gasse wohnt ein älteres Pärchen, die Frau, die hat so eine Angst vor Hunden, wenn ich mir vorstelle, die wäre jetzt bei mir gewesen, die wäre gestorben. Und die Frau hätte einfach nur gesagt, ja, der macht ja nichts. Ja doch, da steht ein Neufundländer vor dir und bellt dich an. Das ist jetzt für mich, mich interessiert das nicht weiter, weil ich Neufundländer gut kenne. Das ist eine super Rasse, die machen in der Regel wirklich tatsächlich nichts. Aber er hat mich halt angebellt. Und vielen Menschen hätte es gereicht schon, sich unwohl zu fühlen. Und ich finde da, wenn man dann wirklich da aufgefordert wird, jetzt nimm den Hund an die Leine, dann trotzdem das nicht zu machen, das ist so schlecht erzogen. Also wirklich, die war so unerzogen, diese Frau, wie ihr Hund. Und das hat mir echt, hat mich so Hunde aufgeregt.
Aber Hunde sind ja nun leider oftmals auch ein Spiegel unserer selbst. Also bei Neufundländern, ich hatte selber zwei, die sind normalerweise so phlegmatisch, die haben eigentlich gar keine Lust zu bellen. Das strengt sie viel zu sehr an. also ich weiß, wovon ich spreche. Mhm. Aber es ist so, Sarah. Also jeder, der Sarah so ein bisschen kennt, weiß, bis Sarah aus der Fassung gerät, das dauert ein bisschen. Mhm. Aber wenn dann muss es wirklich krass gewesen sein. Aber ja, es gibt ja keine zwei Meinungen. Es gibt eben Leute, die finden Hunde nicht geil. Da gehören Hunde an die Leine. Und es ist auch so, dass wenn sich irgendjemand nicht wohlfühlt mit einem anderen Hund, aus welchen Gründen auch immer, und das signalisiert, dann gibt es doch keine zwei Meinungen.
Ja, vor allem, wenn man der Frau sagt, hier, der kleine Hund ist gerade frisch aus dem Tierschutz gekommen, die hat eine Geschichte, die ist ängstlich. Sie sieht, hat das ja auch gesehen, Mika hat wirklich versucht, aus dieser Situation zu kommen. Ich habe sie natürlich nicht hochgehoben und musste das dann anders handeln, weil ich ja dann auch immer noch ein Reststück Angst bleibt bei mir. Nicht, dass die sich aus dem Geschirr befreit, was natürlich passieren kann, weil ich ja, wo wir beim Thema wären, weil ich natürlich das Panikgeschirr drauf habe, aber die hatte Panik in dem Moment. Das war der zu viel und ich konnte sie nicht von der Leine lassen, weil ich ja nicht weiß, weil ich den Hund nicht einschätzen kann, was macht sie denn? Dann rennt sie dann weg und habe ich dann einen entlaufenen panischen Hund. Oh Mann, wie kann das so schwer sein, jetzt den Hund an die Leine zu nehmen? Einfach, wenn du drum gebeten wirst. Und das ist halt wirklich echt der Punkt, dieser Respekt voneinander.
Trotz Panikgeschirr. Panikgeschirr ist, Geschirr oder Leine, das ist unser Thema übrigens heute. Denn es gibt gute Gründe, warum ein Geschirr ganz clever sein kann. Es gibt gute Gründe, warum eine Leine völlig ausreichend ist. Was ist da richtig, was ist falsch? Das wollen wir in dieser Folge so ein bisschen beleuchten, weil Sarah, das ist gerade Sarahs Thema. Übrigens, immer dann, wenn ich ein Geschirr benutzen musste, war es für mich meine persönliche Hundehölle, weil es einfach unfassbar viel Zeit, unfassbar umständlich und was da alles kleben und hängen bleibt. Und es ist einfach nur Wahnsinn. Aber lass es uns gleich besprechen. Ich sag dir aber noch, mein Hundemoment der Woche war wirklich krass schön im Gegensatz zu deinem. Weil es ereignete sich gestern. Wir hatten sehr viel Frieden und wollten ein paar Blumen pflanzen, haben das auch getan. Und plötzlich stand der Nachbar bei uns, der uns sein neues Elektro-Lastenfahrrad vorstellen wollte. Und in diesem Elektrolastenfahrrad saß ein dänisch-schwedischer Gardehund, also ein Farmhund, ein kleiner. Eine Rasse, die ich ja sehr gerne mag, obwohl es eine sehr kleine Hunderasse ist, aber es ist eben, ähnlich wie Mika, ein vollständiger Hund. Und Solveig ist ein sehr, sehr gewitzter, sehr süßer Hund und so süß und so klug und clever, dass sie alle Hunde bei mir im Rudel von Anfang an um den Finger gewickelt hatte, sogar Spanier, die normalerweise sehr kritisch ist mit kleinen Hündinnen, die einfach selbstbewusst ins Haus reinstolzieren. Das darf alles, das darf sie alles. Und dementsprechend ist sie auch gleich reingelaufen und hat sich ein Ochsenzimmerstück geholt, das eigentlich Spanier gehörte, und hat das draußen vertilgt. Wir haben ein bisschen gesprochen, ich habe mir das Lastenfahrrad angeguckt und wir waren alle sehr stolz auf das Lastenfahrrad. Und dann ist er wieder gefahren und einige Zeit später saß Solveig wieder bei uns im Hof. Und Tiere suchen ein Zuhause bekam eine völlig neue Bedeutung. Sie hatte beschlossen, es ist hier das bessere Zuhause. Ich fand es nicht schlecht. Wie ihr wisst, habe ich ja das ein oder andere Mal schon mit dieser Hunderasse geliebäugelt. Und also es gibt entweder ein Marumano-Mädchen für Bilbo oder es gibt einen Gardehund für Mike. Das ist noch nicht so richtig klar.
Ach, stell dir das doch mal vor, die drei Großen und der kleine Gardehund dazwischen. Wie traumhaft. Was für ein schönes Bild.
Es ist so, vor allen Dingen die Abstufungen sind da. Ne? Spanja als die kleinste, Pelle dazwischen, Bilbo als der Größte. Da fehlt eigentlich so in der in der Größenaufstellung. Naja, und schön war auf jeden Fall, dass dass sehr schnell Frieden einkehrte. Ich habe dann auch den Nachbarn angerufen und habe gesagt, du, dein Hund ist wieder hier. Und das, jetzt kommt's. Solveig lag die ganze Zeit bei mir auf dem Schoß. Da wusste ich noch nicht so richtig, wie fühle ich mich da eigentlich mit. Das erste Mal, dass ein Hund bei mir auf dem Schoß so lange lag. Auch die Größe hatte dazu. Und also mein Bilbo probiert es ab und zu, ist nur ein bisschen schwer dann auf Dauer. Und sofort schlief sie ein. Und aber als ihr Herrchen um die Ecke kam, war die Freude sehr, sehr groß. Es dauerte so ungefähr eine halbe Stunde. Dann sagte aber der Nachbar, also sie macht das noch nie gemacht. Und sie wird wohl auch sehr bewusst sich ausgesucht haben, warum sie zu euch zurückgelaufen ist. Damit haben wir es einfach mal so stehen lassen.
Also, sie zieht bald ein, ja?
Sie hat ihre Zahnbürste und den Schlafanzug mitgebracht schon. Und mal gucken, was passiert. Es war auf jeden Fall sehr schön. Also ich mochte den Moment ganz gerne. Ich könnte mich eventuell dran gewöhnen. Ich muss das noch ein bisschen aufarbeiten, das Ganze. Und mal gucken, wohin das führt. Sie hatte aber gar kein Halsband an, übrigens. Solveig läuft immer ohne Halsband, ohne Geschirr, einfach mit nichts. Jetzt ist die Frage, wie macht man das? Ich habe das immer bei den Tierschutzhunden so gehalten und so geht es dir im Moment auch, dass ein Geschirr unabdingbar war, einfach der Sicherheit wegen. Ich habe sie auch doppelt gesichert, meistens Halsband und Geschirr, um sie gerade am Anfang, gerade wenn ängstliche Hunde bei mir ankamen, dann tatsächlich gut im Griff zu haben. Aber nervig ist es schon, ne?
Ja, also klar. Ich bin auch ganz ehrlich ein Freund von einem locker sitzenden Halsband, was an einer locker hängenden Leine dran wäre. Das wäre jetzt so meine Traumvorstellung, aber der Weg dahin ist halt ein langer. Und auf dem langen Weg hin zu dem locker sitzenden Halsband und der locker hängenden Leine kommt halt wahrscheinlich 2 Jahre Hundetraining. Und deswegen kann man an dem Geschirr kommst du nicht vorbei. Das ist einfach einmal ein Trainingsmittel, zum anderen hat das was mit Sicherheit zu tun. Und gerade bei einem Hund, der eventuell auch in Panik geraten könnte, was bei uns ja auch der Fall ist, am besten beides, genau. Beides ist dran an dem Hund und dann entscheidest du einfach situativ, was du benutzt. Benutzt du das eine, das andere, beides? Ja. So, also im Moment habe ich Mika noch nicht übers Halsband geführt, noch nie. Ich habe nur übers Halsband gesichert als zweite Sicherheit. Und das mache ich nur, wenn ich in Situationen bin, wo ich sie nicht einschätzen kann. Und das ist echt nervig, weil dann hast du die zwei Leinen in der Hand von dem Halsband und dem Geschirr und noch die Leine von Buri parallel. Und dann wird das schon zu so einem Art Spaghetti-Knoten in deiner Hand. Und am Ende denke ich mir, naja gut, wenn sie jetzt wegrennt, hängt die eh an Buggy dran, weil sich die drei Leinen miteinander verflochten haben schon. Aber es wäre immer noch sicher.
Aber Also ich weiß es nicht. Ich hab manchmal den Eindruck gehabt, dass bei den Geschirrgeschichten, sie haben mir am Ende gar nicht so wahnsinnig viel gebracht. Also es gab auch Hunde, die sich auch aus dem Geschirr schon rausgeschält hatten. Oder aber ganz schlimm, selbst bei teuren Geschirren, dass die Clips, mit denen diese Stripes dann irgendwie geschlossen werden, dass die bei einem Hund einfach durchgebrochen sind. Weil der so angezogen hat, dann das hat einfach nur Krack gemacht und das war's dann. Also tatsächlich irgendwie, obwohl es ein teures Ding war, ich glaube auch von der Firma, die ich sonst ganz gerne mag und die einfach auch für Qualität steht, ist so, habe ich auch Leinen von und so. Mhm. Aber es gibt die hundertprozentige Sicherheit gibt's nicht. Oder was ist das Panikgeschirr, das du hast? Das ist
mir gar nicht. Ich wollte gerade sagen, also da muss man unterscheiden zwischen dem normalen Geschirr und auch da gibt es halt von A bis Z wirklich alles Mögliche an Kram. Hin zu dem Panikgeschirr. Das Panikgeschirr ist einfach was anderes. Das Panikgeschirr sitzt komplett anders am Hund. Du hast ja beim normalen Geschirr einen Teil, der geht vorne über die Brust. Dann hast du einen Teil, der läuft mehr oder weniger über den Brustkorb. Und beim Panikgeschirr kommt ein dritter Teil, der zieht sich hinten um die Taille des Hundes. Und das ist ja die engste Stelle beim Hund. Und da sitzt der auch ganz spack. Also natürlich nicht so, dass dein Hund erstickt, aber so, dass wirklich nur noch ein, zwei Finger drunter passen. Und wenn der Hund den Rückwärtsgang einlegt, was sie ja oft tun, wenn sie sich befreien wollen, dann legen sie ja den Rückwärtsgang ein und ziehen die beiden Vorderläufe nach vorne und können sich, wie wenn man einen Pullover auszieht, so ziehen die sich raus aus dem Geschirr. Das kann beim Panikgeschirr eben nicht passieren, weil diese engste Stelle hinten um die Taille rum nicht über den Brustkorb passt. Also kann der sich gar nicht aus diesem Panikgeschirr befreien. Aber dennoch sichert man sicherheitshalber eben dann zusätzlich nochmal über ein Halsband. Ich muss sagen, das habe ich jetzt zwei, dreimal gehabt mit Mika in Situationen, da waren wir einmal, sind wir zum Fressnapf gelaufen, da müssen wir über einen großen Parkplatz, da ist echt viel Tumult, da habe ich das sicherheitshalber gemacht, weil ich nicht wusste, wenn jetzt einer hupt oder so, wie sie reagiert. Ein zweites Mal musste ich es machen, weil die hat panische Angst vor Pferden. Mhm. Das war mir in der Situation, wo ich das merkte, dass sie in Panik geriet, habe ich eben schnell noch die Leine ans Halsband gepackt. Und ein drittes Mal, als ich das dann eben arbeiten wollte mit den Pferden, da bin ich auf so einen Bauernhof, Streichelbauernhof gefahren. Eigentlich ist das ein Schutzhof für Hunde und da gibt es eben jede Menge Pferde. Und um das zu trainieren, sind wir ja dann dahin. Und da hatte ich das zu Beginn dran und als sie sich entspannt hat, habe ich dann das Halsband wieder entsichert sozusagen. Und beim Geschirr ist es eben so, du musst halt gucken, erstmal, dass es vernünftig sitzt am Hund. Ich würde da nicht dran sparen. Und das Geschirr ist halt für mich auch immer so der Start. Also immer, wenn ich einen neuen Hund habe, egal ob Rassehund oder Welpe oder Althund oder Tierschutz, ist egal. Es kommt immer erstmal ein Geschirr drauf. Weil für mich das Halsband auch einfach erstmal ein Instrument ist, was ich eventuell irgendwann im Laufe der Hundeerziehung noch benutzen möchte. Und solange mein Hund noch gar nicht weiß, wie man an der Leine läuft, werde ich ihm kein Halsband anziehen. Und das hat einen ganz guten Grund. Die legen sich als erstes ja, oder die meisten üben ja Zug auf, weil sie ja nicht wissen, wie man an der Leine läuft. Und dann haben die da diesen Zug auf der Kehle und am Hals. Und den möchte ich da nicht haben. Aus zwei Gründen. Einmal aus erzieherischer Perspektive. Die gewöhnen sich an diesen Zug. Und auf der anderen Seite ist das auch sicher nicht gesund, wenn auf den Kehlkopf permanent Zug kommt. Das ist ja auch eine empfindliche Körperstelle. Und deswegen ist ein Geschirr zu Beginn immer eine gute Idee. Und da würde ich halt auch wirklich immer eins nehmen, was gut sitzt. Es gibt Geschirre, die sind sehr, sehr beliebt und sehr modern und sehr in, sind aber, wenn man genau guckt, gar nicht gut. Da entsteht viel Reibung hinten in der Achsel, also in den Achseln der Hunde gibt es Hunde, die haben da wirklich schlimme Verletzungen an der Stelle, weil die kein gut sitzendes Geschirr anhaben. Oder der Zug geht wiederum vorne auf die Kehle, weil da so ein Querstreben nochmal vorne ist oder sowas. Also es gibt ganz schlechte Geschirre und es gibt wirklich gute. Und da würde ich mich auch unbedingt beraten lassen oder auch nachlesen. Ich will jetzt keine Marken nennen, weil sollten wir ja nicht. Aber es gibt wirklich ein paar Marken, die wirklich, wie man könnte sagen, wie ein orthopädischer Schuh ist das in dem Fall dann ein Geschirr. Das sitzt wie angegossen am Hund. Das ist an den richtigen Stellen, übt das Druck aus. Das ist abgepolstert womöglich auch. Und jetzt bei Mika habe ich auch nicht gespart. Dieses kleine XS-Geschirr hat 80 Euro gekostet. Ich habe gedacht, ich falle hinten über. Aber wenn ich gucke, wie das anliegt an ihr, Das ist ja wirklich einfach, als hätte, wäre das auf diesen Hund draufgeschneidert worden. Das sitzt einfach perfekt.
Aber lass uns doch ruhig mal zwei, drei Namen nennen, weil ich glaube, dass das ist ja nicht unbedingt was mit Werbung zu tun, sondern wirklich mit einer Empfehlung.
Also ich finde dieses AniX, ne, das ist, da gibt es also ANNY-X, ich nenne es immer Anyx, es gibt welche, die nennen es AniX. Die haben vom normalen Geschirr, also dieses, ich nenne es jetzt mal Zweipunktgeschirr, was vorne und in der Mitte sich hat, das Standardgeschirr, haben die sehr, sehr gute Geschirre und dann aber auch die Sicherheitsgeschirre. Das war jetzt für Mika zu massig. Also ich kannte Mika noch nicht, als ich das Geschirr gekauft habe, aber ich habe mir vorgestellt, ein 3,5-Kilo-Hund, dafür war mir das, da war mir zu viel dran. Und wir haben von Wolfware, heißt das, das Sicherheitsgeschirr gekauft, was ich absolut empfehlen kann. Es ist so leicht, es wiegt so gut wie nichts, es hat breite Flächen, es liegt super gut an. Das kann ich wirklich super gut, super gerne empfehlen. Das ist ein richtig tolles Geschirr. Das sind so zwei Marken, wo ich einfach sage, da würde ich, das würde ich jederzeit wieder kaufen.
Ja, schlechte Erfahrung habe ich mit Trixi gemacht, ehrlicherweise, weil Trixi einfach von der Qualität her echt below ist und da ist das übrigens auch passiert mit dem Durchbrechen der Plastikverschlüsse. Und nach wie vor bin ich großer Fan von Hunter, einfach wirklich qualitätsmäßig einfach immer sehr, sehr zuverlässig waren. Die haben auch ein Sicherheitsgeschirr übrigens. Das heißt, genau, entweder Panik oder Sicherheitsgeschirr, da könnt ihr einfach mal auch im Internet googeln. Und dann gibt es auch von Cloud7. Cloud7 ist tatsächlich so eine Marke, die relativ teuer ist, aber auch da ist es so, wenn ihr so ein bisschen auf Nachhaltigkeit steht, wenn ihr ein bisschen auf gute Materialien steht und dann auch ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt, ist das sicher immer ein ganz guter Tipp. Ich würde immer darauf achten, dass, wenn möglich, eben diese Abpolsterung ausreichend ist. Du hast es angesprochen, denn ich habe das auch schon erlebt, dass gerade so um die Achseln rum, wenn es ein bisschen fester sitzen muss, dass wenn da nichts ist, dann reibt das tatsächlich. Und ich habe auch schon Hunde gesehen, die sich das dann wirklich echt blutig gerieben haben.
Genau.
Und was ich auch immer wieder nur sagen kann, ist alles, was Plastik ist, ist für mich tatsächlich auch die persönliche Hölle. Also es gibt aber auch, glaube ich, korrigiere mich, wenige, die ausschließlich mit Metall oder solchen Sachen arbeiten. Dann wird es natürlich auch ein bisschen schwerer. Aber ich finde immer so lieber ein bisschen mehr Gewicht und ein bisschen mehr, wenn es aber gut abgepolstert ist und wenn auch vieles aus Metall ist, ist mir das relativ egal. Jetzt habe ich natürlich aber auch Hunde, die relativ groß sind.
Ich wollte gerade sagen, also, es hängt halt vielleicht vom Hund ab dann, ne?
Klar, wenn das Geschirr schwerer ist als der Hund, dann wird es natürlich albern. Das muss nicht unbedingt sein. Wie ist das mit der Anzieherei? Das ist etwas, was für mich immer so das allergrößte Problem war, weil Hunde sich da bei mir immer am Anfang sehr schwer dran gewöhnt haben.
Ja, weil man die da ja auch so reinquetscht. Und das ist halt wieder, da wären wir wieder beim Punkt, das richtige Geschirr kaufen. Ich habe jetzt festgestellt, ein gutes Geschirr lässt sich von beiden Seiten öffnen und schließen. Also unser Geschirr, was wir jetzt haben, da geht einmal vorne, das geht einmal vorne über den Kopf und dann alles andere wird geklickt. Das heißt, ich muss nicht ihre Pfötchen irgendwo reinquetschen oder sie da irgendwo reindrücken, sondern sie kann einfach stehen bleiben. Ich lege das den unteren Teil, der auch wirklich sehr geschmeidig und leicht ist und den sie nicht als störend empfindet, lege ich ihr unter den Bauch und klipse dann rechts und links jeweils zweimal. Also insgesamt 4 Clips sind das dann noch. Und dann sitzt das. Und dann sitzt das aber auch tippitoppi und sie stört sich nicht im geringsten daran. Und das finde ich für einen Hund, der sowas noch nie getragen hat, spricht das sehr für das Geschirr. Ich erinnere mich damals, als ich Boogie, als Welpen, Boogie war ein Geschirrphobiker. Also für sie gab es nichts Schlimmeres als das Geschirr und das ist auch nach wie vor so. Allerdings habe ich ihr auch noch nie ein solch gutes Geschirr angezogen, weil wir damals einfach gedacht haben, ja gut, wie lange haben wir jetzt Geschirr an dem Hund? Die Erziehung geht bald los. Das war ja ein Welpe, da war für mich auch klar, dass ich die nicht aus Sicherheitsgründen absichere, also dass ich sie nicht in Panik geraten würde. Also Boogie und Panik passt auch nicht so gut zusammen, aber bevor sie Panik hatte, war eben dieses Geschirr. Und wenn ich deren Geschirr angezogen habe, dann blieb die da stehen, wie als wäre sie gefroren. und hat sich nicht mehr von der Stelle gerührt. Was konnte die 2 Stunden durchziehen? Und wie viele Geschirre habe ich damals gekauft? Also ich lüge nicht, wenn ich sage, es waren zwischen 5 und irgendwie 7 oder sowas.
Oh Gott.
Und weil ich immer gedacht habe, ja, irgendwann muss es doch das Richtige sein. Aber ich bin nicht bis zu dem von Anix oder Anix und auch nicht bis zu Woofwear geraten. Ich weiß auch gar nicht, ob sie damals gab, schon die Marken. Nachher, als ich die dann entdeckt habe und gesehen habe an den Hunden, war ich so begeistert, dass ich es immer empfohlen habe. Jetzt konnte ich also das erste Mal selber mich von diesen Produkten überzeugen und ich bin begeistert, weil einfach, und da denke ich mir halt, wenn ich die ganzen 6 Geschirre damals zusammengerechnet hätte, hätte ich ja ein vergoldetes Anix-Geschirr kaufen können, weil das war ja viel, viel teurer, als hätte ich einmal ein vernünftiges gekauft. Und optimalerweise wächst das ja noch ein bisschen mit. Das heißt, du kaufst ja das Geschirr, wenn du einen jungen Hund hast, der noch wächst, dann kaufst du das Geschirr eben so, dass es jetzt auf engster Stufe steht und dann kann es ja noch ein bisschen mit dem Hund wachsen. Dann hast du ja auch lange was davon. Bei Mika ist der große Vorteil, dass sie ja nicht mehr wächst. Das heißt, das weiß ich jetzt schon, das werden wir sehr, sehr lange nutzen können, dieses Geschirr. Und wenn es so weitergeht wie gerade, scheue ich mich auch nicht davor, das lange zu benutzen, weil ich das wirklich toll finde und nicht mehr so lästig wie früher. Geschirr waren ja immer auch bei mir so eher so, oh, Geschirr erstmal, da musst du da durch und dann kommt endlich das Halsband. Und da habe ich gerade gar nicht so viel Eile wie üblich, weil ich einfach ein gutes Geschirr habe.
Wir haben ein sehr interessantes Nebenthema, nämlich die Zahngesundheit. Und Tierärztin Sabrina joint uns auch heute wieder und ich glaube, sie wartet schon. Lass mal rübergehen in die Werbung und mit Sabrina ein bisschen über Zähne reden.
Guten Morgen, Sabrina.
Guten Morgen.
Schön, dass du wieder dazugekommen bist.
Ja, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
Ja, es haben total viele Leute geantwortet und reagiert und gesagt, wir wollen mehr Sabrina und wir wollen noch mehr wissen über Tiergesundheit, über Hundegesundheit. Und wir haben dann ein bisschen eruiert und das Thema, was am meisten gefragt war, war Zahngesundheit beim Hund. Und es haben besonders viele Menschen halt auch einfach gefragt, wie ist das bei jungen Hunden? Manche Hunde haben ja wirklich schon im jungen Alter Zahnprobleme. Was kann man da tun, um wirklich vorbeugend auch schon früh was für die Zahngesundheit zu machen?
Genau, also es ist bei den Hunden ganz vergleichbar wie bei den Menschen. Da gibt es einfach Hunde, die haben bessere Zähne oder von Grund auf eine bessere Zahngesundheit und andere, die haben damit mehr Probleme. Das hängt damit zusammen, dass bei jedem Hund genetisch die Speichelzusammensetzung ein bisschen anders ist und der Speichel dann besser oder eben schlechter gegen Zahnbelege wirken kann. Ich habe das Paradebeispiel zu Hause. Ich habe 2 Hündinnen, beide gleiche Rasse, kriegen genau das gleiche Futter, genau die gleichen Kausachen. Und die Jüngere, die ist 5 Jahre jünger, aber hat jetzt schon deutlich schlechtere Zähne als die Ältere. Also das ist einfach was, wo man natürlich dann gegenwirken muss. Aber der eine Hund kommt eben mit einer besseren Zahngesundheit um die Ecke als der andere. Und das gilt natürlich dann auch schon für die jungen Hunde. Ne? Also bei den jungen Hunden muss man natürlich darauf achten, was ja super beliebt ist, sind diese Zerrspiele. Ne? Die wollen ja auch immer gerne zerren und das darf man auch mit denen machen. Man sollte es aber vorsichtig machen. Also ich sehe oftmals Leute, die mit ihren Hunden, mit ihren kleinen Hunden spielen und der Hund dann am Ende in der Luft hängt an dem Spielzeug. Und das ist natürlich gar nicht gut für die noch wachsenden Zähne, weil sich dann halt so Haarfissuren, also so kleine Risse bilden können, die dann im schlimmsten Fall sich weiterentwickeln zu einem richtigen Zahnbruch. Und der müsste dann operativ sogar entfernt werden. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Und dann gibt es auch bei jungen Hunden, genau wie bei anderen Tieren und auch bei Menschen auch, natürlich Zahnfehlstellungen oder auch bei Milchzähne, die nicht rausfallen. Also es ist ganz wichtig, dass man auch selber aktiv mal ins Gebiss guckt und schaut, ist da alles okay. Oder natürlich beim Tierarzt, wenn man jährlich hingeht zum Impfen, wird auch immer die Zahngesundheit kontrolliert. Ne? Ja, und dann, was kann man tun zur Vorbeugung? Ja, bezüglich dieser Zahnbelege, das ist ja quasi, aus Zahnbelegen entsteht dann der Zahnstein und aus dem Zahnstein entsteht dann die Zahnfleischentzündung. So ist quasi der Weg. Also sollte man immer schauen, dass man dafür sorgt, dass möglichst wenig Zahnbelege entstehen. Genau, und da ist es natürlich zum einen die richtige Futterauswahl und dann sinnvolle Kausnacks, die man dazugeben kann oder sollte. Oder auch spezielle Zahnpflege-Ergänzungsprodukte gibt es ja auch.
Aber warte mal, ganz kurz, wenn du, fällt mir jetzt gerade ein, wenn du sagst, Zahnpflege, also es gibt ja Leute, die putzen ihren Hunden auch wirklich so die Zähne, ne? Gab eine Diskussion vor kurzem bei mir zu Hause, wie machen wir das jetzt eigentlich und womit und fangen wir da an mit normaler Zahnpasta? Ja, weil, und ich habe mir die Frage noch nie gestellt, weil meine Hunde ehrlich gesagt noch nie so richtig Probleme mit den Zähnen hatten. Toi, toi, toi. Spanja jetzt mit fast 13. Okay, gut. Aber ja, da finde ich, ist dann auch irgendwie
ja,
völlig in Ordnung. So, ne? Aber wie kann ich es machen? Also gibt es da Zahnpasta? Auch von Pets Daily vielleicht? Gibt es da irgendwas, was ich tun kann mit Zahnbürsten und so?
Genau, also der Goldstandard ist schon, Zahnbürste und Hundezahnpasta zu nutzen. Da muss man die Hunde natürlich dran gewöhnen und das natürlich auch am besten täglich machen. Das ist natürlich sehr aufwendig und das liegt auch nicht jedem Hund und auch nicht jedem Besitzer. Das muss man aber nicht machen. Also es gibt natürlich auch, was ich vorhin meinte, Zahnpflegeprodukte. Pets Daily hat da zum Beispiel das Denta-Pulver. Das ist eine Zusammensetzung aus Seealgenmehl und angereichert mit Vitamin C und auch mit Petersilie für frischen Atem. Also es ist so zusammengesetzt, dass es zum einen die Zahnpflege aktiv löst und dann auch für einen frischen Atem sorgt, was natürlich auch für jeden Hundebesitzer ganz angenehm ist. Ne? Mhm.
Sag doch mal, es gibt ja immer so ein, ich glaube Sarah ist da auch, da haben wir uns ein paar Mal schon drüber unterhalten. Mhm. Nassfutter, fördert das jetzt eher den Zahnbelag oder ist es Quatsch? Ist das nur ein Märchen? Fördert man wirklich besser Trockenfutter, damit die Zähne schon gleich vorher oder gleich während des Fressens auch bearbeitet werden im positiven Sinn. Ist das so ein, ja, ist das so ein Ammenmärchen oder wie siehst du das als Tierärztin?
Nee, also generell ist es so, alles, wo der Hund viel kauen muss, ist gut gegen Zahnbeläge, also gut für die Zahngesundheit. Hunde sind von Natur aus, muss man wissen, Schlinger. Also die schlingen ihr Futter immer runter, weil das in der Natur alles sehr schnell gehen muss und dann müssen die meistens direkt weiter. Also das ist so das natürliche Fressverhalten eines Hundes, ist eher schlingen als kauen. Und das heißt, Trockenfutter kann Sinn machen für die Zahngesundheit, wenn es denn auch gekaut wird. Wenn es genauso runtergeschluckt wird wie Nassfutter, dann hat es ebenfalls keinen Effekt. Man kann jetzt aber auch nicht sagen, Nassfutterfütterung ist per se schlecht, wenn man dann eben zum Beispiel Zähne putzt oder eben Kaustangen gibt, wie jetzt so Hautkaustangen sind da die besten, weil das ist das Härteste. Das haben wir vom Rind, vom Hirsch, vom Pferd zum Beispiel. Also auch für allergiegeplagte Hunde bieten wir das eben auch an, ne, dass die da irgendwie benachteiligt sind. Das kann man schon dann auch sehr gut ausgleichen. Das Natürlichste ist eigentlich, wenn man fleischige Knochen oder Fleischstücke füttert. Und deswegen haben wir von Pets Daily eben als die Basisprodukte sind eben Fleischstücke und nicht gewolftes Fleisch, damit die Hunde da wirklich kauen müssen. Und alles, was sich dann an der Zahnoberfläche lang schiebt, sage ich mal, entfernt auch die Zahnbeläge.
Kann man auch tiefgefrorene Knochen geben?
Generell ja, aber oftmals ist es so, dass es für die Hunde, vor allem die empfindlichen Magen haben, so ganz kaltes Futter und dann sind es natürlich auch ganz kalte Knochen, den Magen reizen können. Also man sollte schon das vorher besser auftauen lassen. Das ist einfach dann besser für die Verdaulichkeit und für den Magen. Das gilt eigentlich für jedes Futter, auch wenn man das Barfutter hat oder auch wenn man mal ein bisschen Restnassfutter hat, sollte man lieber 10, 15 Minuten an der Raumtemperatur stehen lassen, damit sich das ein bisschen erwärmt.
Was sagst du zu diesen Kauartikeln, die auch oft angeboten werden, gerade für ganz junge Hunde, wenn es darum geht, zum Beispiel man lässt sie alleine und man lässt sie zurück mit Kaffeewurzel, Hirschgeweih. Da hatten wir jetzt öfters mal schon gehört, irgendwie, dass das eventuell auch die Zähne beschädigen könnte. Wie siehst du das?
Also da muss man immer unterscheiden, den Härtegrad des jeweiligen Kaustücks, was man anbietet. Wenn man irgendwie sowas gibt wie getrocknete Luftröhre oder Ochsenziemer oder sowas, das wird ja dann relativ schnell weich. Grundsätzlich bin ich überhaupt kein Fan davon, egal ob junge oder alte Hunde, alleine zu Hause zu lassen und denen was zu kauen zu geben. Weil wenn dann doch mal was passiert, wenn dann doch mal was im Hals stecken bleibt oder im Gaumen verklemmt, dann ist keiner zu Hause, der helfen kann. Also da bin ich überhaupt kein Fan von. Ich finde, das sollte man immer nur unter Aufsicht machen. Ich musste schon oft genug meinen Hunden irgendwas aus dem Rachen ziehen. Also ich kenne das. Diese Kauwurzeln sind super. Oder auch diese Kauhölzer, die gibt es ja auch, die sich dann aufweichen und dann eben nicht splittern wie ein Stock, den man im Wald findet. Und bei den Geweihstücken, die sind auch sehr beliebt. Die versorgen den Hund zusätzlich mit Mineralstoffen. Da würde ich aber auch nicht nur ausschließlich das geben, weil das eben sehr hart ist und dann auch schon auch mal, ich sag mal, einen Zahnabrieb zu stark machen kann. Also alles immer in Maßen. Ich würde jetzt nicht jeden Tag, den ganzen Tag Geweihstücke anbieten, das nicht. Mhm.
Ich schnapp mir jetzt mal ein Geweih, kau so ein bisschen drauf rum. Danke, Sabrina. Das war wieder mal total aufschlussreich.
Und, vielen Dank.
Sehr gerne.
Jetzt weiß ich, dass ich nicht jeden Tag mit der Zahnbürste kommen muss. Also Karten, das ist dann schon der Goldstatus.
Optimalerweise, ja, genau. Aber ja, es gibt auch andere Möglichkeiten.
Gut, dann vielen Dank und bis bald.
Sehr gerne. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Sarah, was machst du eigentlich, wenn Mika das Geschirr nicht mehr braucht? Hängt es dann irgendwo oder gibst du es weiter? Oder wird gespendet?
Ah, okay, das, so machst du es. Bei mir wird immer alles gespendet oder weitergegeben. Jetzt hat eine Bekannte von mir einen Welpen, der trägt jetzt gerade das Ersatzgeschirr, was ich für Mika gekauft hatte, weil ich ja bei ihr dieses Fragezeichen hatte, was kommt da? Wie groß ist es? Genau, und ich hatte ja zwei. Und das zweite hätte ich jetzt zurückschicken können, aber das war jetzt ein Startergeschenk für den kleinen, süßen, neuen Hund meiner Freundin. Und ja, und ansonsten werden die Sachen bei mir nach einer gewissen Zeit sammle ich halt im Bekanntenkreis noch und dann wird das an den Tierschutz gespendet.
Also, total gute Idee. Mhm.
Ja, weil die freuen sich natürlich auch. Und es gibt ja, ist ja auch total schön, wenn du bei der Übergabe des Hundes die Möglichkeit hast zu sagen, du hast jetzt nicht das richtige Geschirr dabei, ich habe hier ein gutes. Und das dann mitgeben kannst. Und es gibt ja auch einfach Menschen, die nicht die Mittel haben. Und dann kann der Tierschutzverein sagen, okay, guck, wir haben aber noch eins da. Und das ist ja auch eine gute Sache. Und das mache ich im Übrigen aber mit Körben, die uns irgendwie, die nicht genutzt werden, weil wir haben das ja auch immer wieder, dass man einen Korb kauft oder irgendeine Liegeunterlage kauft, die von dem Hund nicht genutzt wird, warum auch immer, weil die haben ja auch Liegepräferenzen und die kann man alle spenden, die Sachen. Also da freut sich der Tierschutz immer drüber und die karren das teilweise ja dann auch wirklich bis ins Ausland, weil vor Ort werden auch viele Dinge benötigt, bis hin zu Spielzeugen. Also auch Spielzeuge, die Hunde nicht benutzen oder wenn du einen Hirschgeweih oder sowas gekauft hast, dann kannst du es und dein Hund kaut nicht drauf, kannst du auch das spenden, weil die Hunde im Ausland freuen sich auch, wenn sie mal sowas haben. Das haben sie nämlich sehr selten.
Wie ist es mit der Erziehung? Also ich habe festgestellt, dass das ein Geschirr vor allen Dingen gerade am Anfang bei Hunden, die aus dem Tierschutz kommen, dass die können meistens zumindest noch nicht so richtig viel. Da kann Geschirr ganz hilfreich sein, weil du sie so auch nochmal ganz gut, weiß nicht, die Zierei ist auf jeden Fall nicht so da. Und ich habe auch gemerkt, dass in Situationen, wo es richtig doof wird, hast du einfach besser einen Grip im wahrsten Sinne des Wortes, weil du ja meistens noch einen Griff irgendwo hast, wo du sie im Zweifel auch mal festhalten kannst. Ist das tatsächlich wirklich so zum Einsteigen deiner Meinung nach gut oder wäre es da eigentlich schon fast besser, ein Halsband zu haben, hat natürlich seinen Vorteil. Also bei Pelle, den brauchst du nur so ein bisschen mal leicht am Halsband zu ziehen. Der ist da sehr sensibel und reagiert da deutlich besser als ein Geschirr, wo er sich so eher so reingehängt hat am Anfang. Da waren ihm eigentlich Kommandos total egal. Mit dem Halsband geht es viel, 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 viel besser, weil es eben einfach am Hals sitzt und ich reiß da logischerweise nicht dran, sondern da reicht es einfach auch so à la Sarah Noack übrigens, wenn man so ganz leicht dran ruckelt und ein Kommando gibt. Wie siehst du es? Ist es eher hinderlich oder förderlich, so ein Geschirr am Anfang?
Du hast das gerade eigentlich genauer beschrieben, wie ich das auch empfehlen würde, am Anfang auf jeden Fall ein Geschirr zu benutzen, weil der Hund noch Fehler macht und jedes Mal, wenn er sich in die Leine reinknallt, sich immer mehr an diesen Zug an der Kehle gewöhnen würde. Und oder auch je nachdem Schaden entstehen würde. Und ein Geschirr lädt förmlich dazu ein, sich da reinzulegen, weil das fühlt sich für die Hunde überhaupt gar nicht schlimm an. Aber wenn ich ihm jetzt konzentriert was beibringen möchte, dann freue ich mich, ich habe noch ein Instrument wie das Halsband, wo ich einfach sage, wenn da Zug entsteht, hat das eine Art Signalwirkung noch für den Hund, weil sich das unangenehm anfühlt. Wenn ich den aber zu Beginn, wo er noch sehr unkonzentriert ist und ich vielleicht auch noch keine Strategie habe oder auch selber noch nicht genau weiß, wie ich ihm jetzt das an der Leine laufen richtig beibringen möchte und mich noch übe, wenn wir in der Zeit ein Halsband tragen, dann versemmeln wir uns das auch einfach schon. Und deswegen würde ich zu Beginn immer den Hund über das Geschirr führen. Man kann das Halsband dran tun zusätzlich und dann einfach sagen so, jetzt ist hier reizarm, er ist gerade konzentriert, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, zum Beispiel die Fußarbeit zu trainieren. Jetzt switche ich auf das Halsband und wir arbeiten und danach geht es wieder ans Geschirr. Und wenn dann doch mal Zug entsteht, dann ist das nicht schädlich, dann ist das okay. Und das ist auch wirklich, also du wirst das nicht erleben, dass einer meiner Hunde, wenn er fertig, ich sag mal, fertig erzogen kann man ja eh nie sagen, aber also wenn wir die Ausbildung mehr oder weniger abgeschlossen haben, dann trägt bei mir keiner mehr ein Geschirr. Weil, ja, wie du schon sagtest, mir ist das auch lästig, da ist viel an dem Hund dran. Ich würde am liebsten immer meine Hunde ganz nackig haben, ganz ohne alles. Ich habe auch bei der Boogie so ein Halsband, was ich ihr einfach über den Kopf ziehen kann. Das bleibt dann an der Leine dran, dann kann sie auch ganz ohne Halsband laufen. Das muss ich natürlich immer situativ entscheiden. Wo kann ich mir das erlauben, dass der Hund ganz frei ist? Es ist ja auch vielleicht einfach so eine Vermenschlichung und eine Einbildung von mir. Ich habe immer das Gefühl, wenn sie gar nichts an ihr dran ist, fühlt sie, also ich habe das Gefühl, sie wäre dann noch freier. ob das jetzt in Boogies Kopf auch so ist, weiß ich nicht. Oder bei Frieda damals. Es war mir wichtig, dass sie regelmäßig ohne jegliche, ohne irgendwas an sich dran unterwegs waren. Ich hatte immer das Gefühl, dass, ja, das weiß ich nicht, dass sie dann noch freier waren. Ja. Nur ja, halt, je nachdem, wo du bist, halt, du kannst das ja nicht überall machen. Wenn ich jetzt im Beethovenpark spazieren gehe in Köln, dann kann ich dir ja nicht das Halsband ausziehen. Also einmal müssen die Menschen sehen, dass da eins dran ist. Zweitens, wenn da was passiert, egal was, wäre gut, es ist ein Halsband dran. Da sieht auch jeder, der gehört zu irgendwem, der Hund. Und so weiter. Also macht man in der Stadt eigentlich nicht, aber wenn ich im Wald unterwegs bin, dann ist das ja Wurst, ob da jetzt eins dran ist oder nicht. Es interessiert den Wald nicht und die Bäume, ob da jetzt ein Halsband auf meinem Hund ist oder nicht. Ja.
Ja, aber das ist witzig. Ich habe denselben Gedanken gehabt. Also da geht es zumindest in dieselbe Richtung. Und zwar denke ich immer, scheiße, so ein Halsband ist ja auch irgendwie sowas. Der Mensch braucht dieses Halsband, um den Hund an sich zu binden, oder es hat irgendwie trotzdem irgendwie sowas vom Zirkus, oder es ist irgendwie, also so, der Hund ist irgendwie an der Kette und wir binden ihn an uns, damit er uns bloß nicht abhanden kommt, oder damit er so, keine Ahnung, also es hat sowas Menschliches, so, das ist meins, so, du rennst nicht weg. Also manchmal habe ich so einen Gedanken, es ist ein bisschen weird vielleicht auch. Ich teile ihn auch das erste Mal jetzt hier mit dir oder auch mit euch. Weil krass, natürlich würde ich es auch total super finden. Also so zum Beispiel wie Solveig, die wirklich komplett ohne Halsband läuft. Aber vielleicht ist dann aber auch so ein bisschen, es gibt dann eben Situationen, wo du vielleicht Schwierigkeiten hast, so einen Hund dann auch mal festzuhalten. Und
ja, ja gut, dann, aber du hast ja das Halsband dabei. Wenn du jetzt so wie ich habe jetzt sozusagen, ich versuche das jetzt zu beschreiben, also diese Schlinghalsbänder, das heißt, das ist ein Halsband, das ist viel, viel zu groß für den Hund. Das kannst du so über den Kopf drüber stülpen. Dann hat es die Öse, wo du eben die Leine dran hakst. Und wenn Zug entsteht, dann verkürzt sich das um 5 Zentimeter und dann kommt die nächste Öse als Stopper. Und wenn es dann gestoppt ist, also wenn da Zug drauf entsteht, dann hat das Halsband die genau richtige Größe für den Hund. Und das benutze ich, und das heißt, also ich meine, es ist aus Leder, das ist auch, weiß Gott, wie alt schon, das habe ich schon einige Jahre, und das ist unser Halsband. Und dann kann ich das, wenn ich sie jetzt frei wäre, und ich nenne es jetzt frei, also ohne Halsband, und ich sie dann zu mir rufe, weil ich sie an die Leine nehmen muss, ja, ob ich jetzt dann die Leine da einklicke oder ihr das Ding über den Kopf schnell werfe, ist ja dasselbe. Und dann kann ich sie auf die Art sichern. Also das heißt, man bleibt an der Leine dran. Ich mache nur in dem Fall, es ist halt wirklich wie so über ihren Kopf geworfen. Das ist nicht irgendwie mit groß noch irgendwas, hier wie bei einem Gürtel, wo man das noch durch irgendwelche Löcher stecken muss. Das ist einfach nur über den Kopf geworfen. Und so kann ich das dann schon situativ bestimmen. Aber letztendlich ist das ja das Ende vom Lied, wenn du den Hund halt, Mika und Bulli spielen jetzt. Entschuldigt bitte. Die hören aber auch nicht auf. Jetzt haben die Spaß.
Jetzt haben sie Spaß.
Und wenn die halt fertig erzogen sind und man halt wirklich weiß, man hat die Kontrolle über das Tier, dann kann man sich mit sowas auseinandersetzen. Vorher würde ich immer versuchen, herauszufinden, welches dieser Instrumente gerade zu unserer Situation passt und förderlich für uns ist. Und vor allem halt einfach die höchstmögliche Sicherheit für den Hund mitbringt. Und da ist ein Geschirr eigentlich unabdingbar zu Beginn, vor allem aus erzieherischer Sicht, weil ich dann einfach sage, wenn ich mit dem Geschirr arbeite, habe ich nicht diese Signalwirkung am Hals, wenn der in den Zug geht. Ich kann ihn halt vielleicht viel besser körpersprachlich trainieren und dann kann der auch mal einen Fehler machen, ohne dass das Halsband dazukommt. Und später kann ich das Halsband dazunehmen. Und so wie du eben gesagt hast mit dem Ruckeln, wenn mein Hund dann die Position verlässt, in die er eigentlich sollte, dann kann ich über einen leichten Zug auf das Halsband, ohne stark einzuwirken, ohne darauf rumreißen zu müssen, wie man das manchmal sieht, hat das schon eine enorme Signalwirkung, weil der Hals unangetastet geblieben ist die ganze Zeit. Das heißt, ich mache über das Halsband nachher den Feinschliff und nicht dieses ganze Theater mit einem Junghund, was der irgendwie mir, wenn er einen Artgenossen sieht oder einen Vogel sieht, dass der sich da so reinstürzt. Und wenn der im Tunnel ist, ist dem das dann auch egal, ob da irgendwie Zug auf dem Halsband ist oder nicht. Der gewöhnt sich dann einfach nur an den Zug und das Instrument nachher, wenn wir gut weiterkommen in unserer Leinenarbeit, das fehlt mir dann. Deswegen finde ich das schon gut, zweigleisig zu bleiben.
Traum für mich ist immer, sind immer die Retrieverleinen. Die haben nämlich im Grunde genommen, das ist Leine und Dings in einem. Und Leine und Halsband, genau, jetzt habe ich auch das Wort wieder. das fand ich eigentlich tatsächlich wirklich traumhaft, einfach deshalb, weil du eigentlich dann somit nur die Leine mitnimmst. Und wenn das gut funktioniert, wenn der Hund gut erzogen ist, dann reicht es völlig aus, wenn du in der Stadt unterwegs bist, dann einfach so eine Retrieverleine drum zu, einfach über den Topf im Kopf zu schmeißen. Was hältst du von sowas?
Ja, also Retrieverleine ist eigentlich letztendlich das, was ich eben beschrieben hatte mit dem Halsband, was ich für die Boogie habe. Da ist mir nur immer wichtig, weil die Retrieverleine kannst du selber einstellen, dass wenn Zug entsteht auf der Leine, dass auf keinen Fall der Hund erwürgt wird. Das ist halt wirklich wichtig, dass die Leute, die sowas benutzen, auch das vernünftig einstellen, weil es sollte natürlich niemals dazu kommen, dass der Hund dann in Luftmangel gerät, weil die nicht richtig eingestellt ist. Wenn die aber gut eingestellt ist, ist das nichts anderes, als was ich gerade beschrieben hatte mit dem Halsband von Boogie, wo man es einfach situativ drauf und wieder wegmachen kann. Und dann ist der Hund einfach entweder ganz ohne Halsband oder eben mit Halsband und Leine direkt. Der einzige Nachteil wäre halt, dass du nicht sagen kannst, im Freilauf in einer bestimmten Situation oder an einem bestimmten Ort ist es besser, er hätte ein Halsband an. Einfach auch vielleicht als Aussage für meine Mitmenschen, die meinen Hund sehen, dass die dann einfach sehen, der trägt ein Halsband. Das habe ich dann nicht mehr, das Instrument.
Ich finde Halsbänder erstmal grundsätzlich cool. Einfach auch deshalb, weil ich zum Beispiel einfach auch gute Erfahrungen gemacht habe. Da kannst du halt wunderbar auch irgendwie irgendwas dranhängen mit Telefonnummer und dem ganzen Gedöns. Und ich finde es tatsächlich wichtig, so wenn ein Hund ganz nackt in Anführungsstrichen ist und er dann mal wirklich weg ist, dann klar, wenn er gechippt ist, dann könntest du, und er registriert ist, dann könntest du ihn so noch irgendwie finden oder beziehungsweise die Besitzer finden. Aber ich finde ein Halsband erstmal per se oder aber auch ein Geschirr ist erstmal deshalb gut, einfach genauso wie du sagst, dass Leute erstmal diese Signalwirkung haben und aber auch, um Sachen dran zu batschen, die Rückschlüsse darauf geben, wohin der Hund gehört. Es gibt halt einfach nur mal Situationen, wo es, glaube ich, einfach auch ganz oft so ist, dass Hunde dann mal, ja, sich ihren eigenen Weg suchen, manchmal auch nicht sofort wieder zurückfinden. Und ja, alleine deshalb schon würde ich wahrscheinlich einem Hund, auch wenn er ohne auskommt, schon einmal ein Halsband zumindest anziehen. Weil damit habe ich zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht, dass somit auch mal das Telefon klingelte und nach dem Motto, kann es sein, dass es ihr Hund ist. Nicht oft passiert, aber es ist passiert und da war ich ehrlich gesagt ganz froh drum.
Ja, was ich dazu noch sagen möchte, ist, es gibt Möglichkeiten, das zu tun, ohne dass da so mehrere Plaketten an den Hunden dranhängen, die ich persönlich, ich sage jetzt ein ganz böses, abartig finde, ne? Also wenn mein Hund wie so eine Almkuh durch die Gegend läuft und klingelt, das finde ich für mich persönlich, mich stört das persönlich. Also ich habe da scheinbar ein leicht gestörtes Gehör. Aber ich finde das auch nervig für die Mitmenschen. Also dieses Geklimpere von den Hunden immer, wenn die dann so 15 Plaketten dran haben. Einmal eine, wo drauf steht, ich hab dich lieb, eine, wo die Telefonnummer ist, dann noch die von der Stadt, die Steuermarke, dann hängen diese ganzen Dinger da dran. Und jetzt stelle ich mir vor, als Hund auch einfach permanent von diesem Geräusch begleitet zu sein, empfinde ich persönlich als störend. Ich weiß nicht, das wird sicher nicht bei jedem Hund von Interesse sein. Mich nervt das voll, was es halt gibt. Es gibt Möglichkeiten, das entweder auf die Halsbänder draufschreiben. Es gibt Halsbänder, die kannst du beschriften lassen mit deiner Nummer. Es gibt aber auch, das habe ich zum Beispiel gemacht, wenn du ein breites, von mir aus Leder oder Stoff, ist egal, Halsband kaufst, du klebst die Plaketten mit einem Tesa einfach drumherum fest, damit die nicht klimpern. Also die sind dann an dem Halsband dran, aber damit die da nicht immer so rumbaumeln und klimpern, kann man die halt sozusagen drumherum wickeln, das Tesa, und dann klebt das da dran fest. Dann verliert man die im Übrigen auch nicht so schnell, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe die von der Stadt Köln schon, glaube ich, 10-mal verloren und muss sie dann nachordern. Und dann ist das jedes Mal Theater und nervig. Und ich glaube, sie haben auch jedes Mal irgendwie eine Gebühr von mir dafür verlangt. Und dann ist es viel einfacher, wenn ich mir die da festklebe.
Ja. Absolut. Ich gebe zu, du wirst es nicht glauben, aber ich habe tatsächlich, arbeite ganz gerne mit diesen Dog Tags, die gestanzt sind. Also da ist die Telefonnummer drin und Name drin. Und das klimpert allerdings auch nicht, weil es eben nur ein Dog Tag ist und nicht mit I love you ein zweiter und ein dritter Superhund und ein vierter hast du mich auch lieb? Fragezeichen. Und der fünfte ist dann die Plakette mit der Telefonnummer, sondern es gibt einen, das klimpert ab und zu nur. Und dann ist es übrigens auch gut, wenn die mal unterwegs sind und wieder in ein kleines Waldstück gelaufen sind, dann weiß ich zumindest, sie sind noch in der Nähe. Mhm. Es klingelt jetzt aber auch nicht so, dass es die Alm-Dingsbums ist, hier die Glocke ist. Genau, so ist es nicht. Also es ist so ein Mittelding. Und wenn sie zu Hause sind, dann sind die Halsbänder sowieso aus. Und für einen Spaziergang, finde ich, ist es dann in meiner Abwägung immer noch ganz okay. Es ist nicht die Ideallösung, aber es hilft mir tatsächlich auch so ein bisschen zur Orientierung, wo sind die Tierchen gerade. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es kein wildes Geklimper oder so. Also das funktioniert trotzdem.
Ja, wenn das so, also wie gesagt, ich habe das jetzt ein bisschen überspitzt, aber es ist halt so ein Bild, was ich habe, was ich auch in der Hundeschule oft gesehen habe, wo ich dann die Halter gebeten habe, mir zuliebe, das irgendwie abzuspacken, ne? Weil dann hängt noch an der Leine, die hat auch 5 Ösen und an jeder dieser Öse hängt auch noch was dran. Dann hängt der Krutbeutelspender dran, dann hängt da noch irgendwie noch irgendein Plüsch dran oder was. Und noch die Hundepfeife und der Klicker. Und dann hast du da wirklich wie so ein Alleinunterhalter, ne? Der wirklich viele verschiedene Geräusche macht. Und dann soll der Hund da noch sein Kommando rausfiltern zwischen diesen ganzen Klimpere. Ich finde es halt ganz schön, wenn es sehr, sehr ruhig ist, wenn wir spazieren. Das ist für meine Ohren gut. Und ich stelle mir auch für meinen Hund, der ja die Geräusche der Vögel, der Mäuse und all der anderen Dinge da draußen gerne hört, ist das sicher auch für seine Ohren schöner, als wenn jeder seiner Schritte noch klipp, 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 klipp macht. Aber das ist vielleicht auch mehr mein Problem. Nur wie gesagt, also was mir halt immer wichtig ist, ist für den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Lebensabschnitt das richtige Instrument zu haben. Also im Tierschutzhund, Panikgeschirr, wenn die Panik nicht Thema ist, normales, gutes Geschirr und dann sonst bitte ein Halsband. Und auch bei den Halsbändern, ich weiß, dass es da viele modische Accessoires gibt, die kommen immer nach der Erziehung. Also ich finde das auch super, wenn das hübsch aussieht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin jemand, der viele Halsbänder immer wieder einfach so kauft, weil ich die so schön finde. Und ja, ich habe sogar eine ganz lange Zeit, als ich schwanger war und in diesen letzten 8 Wochen meiner Schwangerschaft mich kaum mehr bewegen konnte, weil ich wie so ein Walross war, habe ich Paracord-Halsbänder selbst geflochten. Also aus verschiedensten Farben, weil ich die, und dann habe ich mir da diese Ösen alles gekauft und das selber gemacht. Und meine Hunde haben also wirklich sehr viele Halsbänder. Aber das ist alles Spielerei für die Erziehung und die Hundeschule muss das Ding einfach auch das Richtige sein dann. Und das andere ist so ausgehen, ne? Wir gehen raus und machen uns schick und dann ziehen wir heute das Pink-Grüne an und morgen das aus Leder. Aber wenn wir arbeiten, dann haben wir ein gutes Instrument.
Puh, ich glaube, ich werde mal gucken, vielleicht fange ich mal an zu stricken oder so. Und
habe ich auch schon einfach, hinter mir.
Wird dann einfach so genau meine Fähigkeiten, die ich nicht habe, mal einsetzen. Aber eine gute Idee eigentlich, dass man sich solche Dinge auch mal selber klöppelt, wenn man so addicted ist und wahnsinnig viel Geld ausgibt. Ich darf da nicht, also ich bin so ein Gear-Typ, more Gear ist mein Motto und immer dann, wenn ich in so einem Hundeladen bin, ertappe ich mich dabei, dass Frau Kleis dann auch einkaufen geht und plötzlich sagt, oh, das ist aber auch ein sehr schönes Halsband. Und zielgerecht, ihr wisst wahrscheinlich genau, was ich meine, sind es meistens die, die besonders teuer sind. Die finde ich immer. Die laufen mir auch immer direkt in den Weg, wo ich dann sage, muss ich unbedingt haben. Und ich habe es aber mittlerweile im Griff, meine Sucht.
Kaufsucht. Kaufsucht. Aber das wird ja mit jedem neuen Hund immer wieder kommt ja wieder immer zum Leben. Also ich habe immer, wenn die Hunde neu kommen, dann brauchen die auch alles für sich. Das ist ja ganz klar.
Natürlich.
Und dann haben die ja auch nicht ganz die Größe. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich hatte ein wunderschönes Halsband für Frieda mal gekauft. Und das war für sie irgendwie, das sah an ihr dann irgendwie, das war so viel. Das war so sehr breit und sehr mächtig aus Leder. Ganz, ganz wunderschönes Halsband. Aber auch Frieda sah das einfach, das war zu viel. Sie brauchte so, ja, so schlanke, dünne. Aber jetzt wird es richtig verrückt, ne? Auf jeden Fall, dieses Halsband habe ich natürlich immer aufgehoben. Und das hat jetzt, als Troja das letzte Mal hier war, habe ich ihr das angezogen und gesehen, dass ihr das wunderbar steht.
Ja.
Jetzt hat Troja es. Also siehst du, es hat ja irgendwie, ne, es ist ja keine Verschwendung in dem Sinne.
Nein. Manchmal ist es auch so, dass es uns ja so geht, dass uns Hunde plötzlich über den Weg laufen und bei uns bleiben wollen.
Wie bei dir.
Genau. Und man kann dann plötzlich aus einem Fundus von vielen Halsbändern entscheiden, welches man denn gerne hergeben möchte. Es gibt tolle, viele, viele tolle Anwendungsbereiche, wenn man viele Halsbänder hat. Es ist alles.
Wir reden uns das auch gar nicht schön.
Nein. Es ist total sinnvoll.
Es ist ganz wichtig, elementar.
Es gibt auch Dinge, die bei mir abhängen übrigens. Kennst du das Prinzip abhängen?
Ja, die einfach nur da sind.
Die sind da. Ja. Und die hängen dann irgendwo. Und wenn ich dann gefragt werde, hier zu Hause, ist das neu? Sag ich, nee, das hängt schon wirklich ganz, ganz lange im Schrank. Also so Hundehalsbänder und Leinen. Habe ich, oh nee, das habe ich schon, oh, das hast du noch nicht gesehen. Ach nee, das habe ich schon wirklich ganz lange, hängt das da.
Ja, ich habe ja Kisten. Bei mir sind das ja schon Kisten.
Kisten?
Und das, ja, und immer wenn ich wieder in die missliche Lage komme, jemandem etwas sagen, also zum Beispiel, was mir regelmäßig passiert ist, ich entdecke etwas, was ich einfach großartig finde. Ich habe zum Beispiel vor einigen Jahren einen bestimmten Ball entdeckt. Und das war ein Ball, der war aus so einer Art Neopren? Nee, das ist kein Neopren. Das ist so, irgendwie so ein synthetischer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Ball, was auf dem Wasser, der geht nicht unter. Also super für, wenn du deinen Hund beim Schwimmen mit diesem Ball begleiten möchtest, egal wofür ist, ob das jetzt im Schwimmbad ist oder ob das am See ist. Dann konnten meine Schäferhunde haben den nicht kaputt gekriegt. Das heißt was. Das heißt, die haben jeden Ball kaputt bekommen. Und dann habe ich von diesen Bällen in jeder Größe so viel gekauft, weil ich wusste, irgendwann wird es den nicht mehr geben. Und glaubst du es mir oder nicht? Es gibt ihn nicht mehr. Und ich habe ihn für meine Kunden aber immer noch. Das heißt also, wenn meine Kunden einen solchen Ball bräuchten, wenn ich denen das empfehlen würde, da hat die Sarah den aber schon im Täschchen. Und deswegen ist das manchmal nicht verkehrt zu horten, wenn die Sachen besonders gut sind. Besonders gute Sachen muss man präventiv einfach schon mal kaufen, weil irgendwann gibt es die womöglich nicht mehr,
warum auch immer. Genau, da sagt dir jeder Psychologe, das ist 1A Kaufsucht. Wenn man von mehreren Dingen, also von einem Modell oder von einem Dings, mehrere Sachen hat, weil man Angst hat, es gibt es irgendwann nicht mehr.
Ja, aber das ist mir halt passiert. Es gab mal einen Boomer, das war ein super Spielzeug für Hunde und ich suche den bis heute noch. Den gibt es nicht mehr, noch nicht mal mehr gebraucht.
Ja, Es ist traumatisch. Es hat bei Sarah eine traumatische Erinnerung hinterlassen und deshalb kauft sie immer gleich 17 Halsbänder, 18 Leinen, 13 Geschirre. Weil falls der 13. Hund kommt, dann hat man vielleicht dieses eine Geschirr schon wieder gespendet und das gibt es dann aber nicht mehr.
Ja, ja, aber ich gebe das ja auch weiter.
Ja,
das,
ja.
Also es kriegt ja auch, es kommt ja, also ja, ich habe super oft, dann stehe ich, habe zum Beispiel auch so ein Reiß- und Zerspielzeug für Welpen, das gibt es nicht mehr. Und ich habe das aber auf Reserve. Und immer, wenn ich jemanden habe, wo ich einfach sage, na, das brauchst du jetzt, aber das ist auch ist wunderbar und es muss das jetzt sein, dann kann ich das rauszaubern.
Ich fühle dich, Sarah. Ich fühle dich.
Ja, das ist gut.
Ja, das ist. Ja, vielen Dank für das Geschirr und vielen Dank für die Leine und für das Halsband und für all die Tipps. Ich bin auf jeden Fall beseelt und werde jetzt ohne Halsband gleich mal spazieren gehen. Ohne Halsband, ohne Leine. Wir probieren die Freiablage weiter. Das ist gerade so mein Spiel. Und wünsche dir, Sarah, und euch da draußen eine fantastische Woche mit Hunden und hoffentlich guter Laune und hoffentlich keinen Neufundländern und Herrchen oder Frauchen, die es nicht checken.
Gerne Neufundländer, aber nicht die Leute dazu.
So soll es sein. Denn auch ein Neufundländer will nicht nur spielen. Also,
das sind auch coole Hunde, nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird.
Ich liebe sie nach wie vor. Sie sind ein bisschen phlegmatisch. Also, und sie sind ein bisschen schwierig in der Fellpflege. Aber ansonsten sind es ganz nette Kollegen. Das stimmt. Bis
Schöne
nächste
Woche.
Woche
dir.
Dir auch.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.